Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Ich begrüße alle ganz herzlich zu diesem Nachmittagsvortrag über das Buch des Propheten Sacharja. Heute in dieser 5. Folge kommen wir zu Sacharja 9, ab Vers 9. Wir sind letztes Mal bis Vers 9 gekommen und ich lese deswegen einige Verse ab Vers 9. Frohlocke sehr, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und mit Rettung begabt ist er. Demütig ist er und auf einem Esel reitend und auf einem Füllen, einem Jungen der Eselinnen. Und ich werde die Wagen ausrotten aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem. Und es wird ausgerottet werden, der Kriegsbogen, und er wird Frieden reden zu den Nationen. Und er wird herrschen von Meer zu Meer und vom Strom bis zu den Enden der Erde. Zunächst bis dahin. Ich habe gleich vom Skript her gelesen. Ich habe hier meine eigene Übersetzung hineingemacht, die noch wörtlicher ist als die Elberfelder Übersetzung. Und des Weiteren habe ich darauf geachtet, dass man die poetischen Verszeilen sichtbar macht. Das ist in der Ausgabe der Elberfelder Bibel, die alte und auch die neue von CSV Hückeswagen, die auch sehr empfehlenswert ist, nicht gemacht, aus Platzgründen. Ein Drittel des Alten Testaments ist poetisch. Und wenn man das so drucken würde, dass man die Verszeilen sichtbar macht, das würde also enorm mehr Seitenumfang bringen. Aber es nützt etwas, wenn man diese Verse klar unterscheiden kann. Und das werden wir im Weiteren wieder erleben, wie nützlich es ist für das Verständnis, dass man weiß, wo die Verszeilen liegen. Letztes Mal, als wir in Kapitel 9 die Verse 1 bis 8 schon betrachtet haben, da haben wir gesehen, es geht um eine Prophetie, die sich erfüllt hat mit Alexander dem Großen, der ja erst im 4. Jahrhundert vor Christus in der Geschichte auftrat, aber hier durch Sacharja prophezeit war im 6. Jahrhundert vor Christus. Wir hatten in Kapitel 9, Vers 1 gesehen, das Land Chadrach, das ist das Land der Stadt Hatarika im Norden von Syrien, im Norden von Hama oder Hamat. Dann Damaskus wird dort auch erwähnt, weiter nebst diesen syrischen Städten die libanesischen Städte, Tyrus und Zidon, auch in Vers 1 und Tyrus weiter in Vers 3. Und Alexander der Große hat Syrien, Libanon erobert und dann ging er weiter nach Süden und hat auch dort die philistäischen Städte erobert. In Vers 5 lesen wir von Aschkelon, Gaza, Ekron, alles Philisterstädte im Bereich des heutigen Gazastreifens und darum herum. Das war das Land der Philister. Dann in Vers 6 wird auch Aschdod erwähnt und überhaupt die Philister dort in Vers 6. Das hat sich alles erfüllt durch Alexander den Großen, als er diesen gewaltigen Siegeszug eben durchführte, übrigens ab 336 vor Christus bis 323. Und da eroberte er von Griechenland, von Europa hier kommend, Teile von Afrika und Asien bis über den Indus hinaus, also bis heute Pakistan. Und in der Vergangenheit haben wir dort von Indien gesprochen. Ein gewaltiges Reich hat er zusammengebracht. Die Prophetie springt dann in Vers 7 in die Endzeit. Und es wird hier von den Philistern gesagt, dass Gott eben ein Gericht über sie bringt. Und ich werde sein Blut aus seinem Mund wegtun und seine Gräuel zwischen seinen Zähnen weg. Das haben wir letztes Mal genauer betrachtet, dass also die Philister in der Bibel die prophetische Bezeichnung sind für die Palästinenser. Heute im Gaza-Streifen und natürlich auch im Westjordanland. Und sie sind gekennzeichnet hier nach Vers 7, dass sie eben Blut zwischen den Zähnen haben. Und wenn wir denken, dieser tödliche Hass, der aus dem Gazastreifen und auch aus dem Westjordanland Israel entgegentritt bis heute, aber hier wird gesagt, es wird auch in der Zukunft einen Überrest geben, der umkehrt aus diesem Volk. Und das ist so schön dann zu lesen. Und auch er, das ist der Philister, wird unserem Gott übrig bleiben und wird sein wie ein Fürst in Juda und Ekron wie der Jebusiter. Das haben wir letztes Mal noch betrachtet, dass auch Ezekiel 47, 48 darüber spricht, wie Menschen im tausendjährigen Friedensreich, die im Land Israel geboren worden waren und oder lebten und Söhne gezeugt haben, dass die dann den Israeliten gleichgeachtet werden. Also eine wunderbare Verheißung für einen Überrest auch aus dem Volk der Palästinenser. Und ich habe letztes Mal auch erklärt, im Arabischen gibt es nicht zwei Wörter für Philister und Palästinenser, wie auf Deutsch, sondern beides heißt gleich. Auf Arabisch sagt man Philistini, Philistini, das Gleiche. Palästinenser kommt eben von Philister, sprachgeschichtlich. Ja, und da haben wir also in Vers 7 einen Sprung bis in die Endzeit. Und darum hat Vers 8 eine endzeitliche Bedeutung, wenn es heißt, und ich werde mein Haus, für mein Haus, ein Lager aufschlagen. Oder wie ich es übersetzt habe, und ich will mich lagern für mein Haus gegen ein Heer, gegen den Hin- und Herziehenden. Und kein Bedränger wird mehr über sie herziehen, denn nun habe ich mit meinen Augen hingesehen. Da sagt Gott selber, er werde sich für Israel einsetzen und eben ein Ende setzen, dass Feinde Israel und Jerusalem überziehen. Und so kommen wir mit Vers 8 eben bis in die Endzeit. Natürlich hat es für Israel schon einen Vorgeschmack gegeben. Damals, als Alexander gekommen war, er hat alles erobert, wie ich gesagt habe, Syrien, Libanon, und dann kam er runter, hat auch der Philistäer erobert, aber gegenüber den Juden kam er nicht als Eroberer, sondern der Hohepriester Jadua ging in vollem Ornat, mit den hohepriesterlichen Kleidern, mit den Edelsteinen auf der Brust, der Brustschild, ging er hin zu Alexander dem Großen und hatte das Buch Daniel bei sich und zeigte ihm die Stellen im Buch Daniel, wo Alexander vorausgesagt war. Grandios. Und Alexander war ganz beeindruckt und hat sich gegenüber den dem jüdischen Volk damals freundlich verhalten. Da hat Gott also sein Volk auch geschützt. Aber man muss doch sagen, Vers 8 bezieht sich auf die Endzeit. Was sie damals erlebt hatten, war ein Vorgeschmack. Aber es ist eine endzeitliche Verheißung, wenn der Messias kommen wird. Und ich will mich lagern für mein Haus gegen ein Heer. Dann wird er Israel schützen und bewirken, dass Israel dann nie mehr von Feinden bedrängt wird. Da folgt das tausendjährige Friedensreich. Also diese Begegnung zwischen dem Hohenpriester Jaddua und Alexander dem Großen wird beschrieben bei Josephus Flavius. In seinen Werken, er hat ja ein Buch geschrieben, die Geschichte des jüdischen Krieges. Das ist der Krieg im Jahr 70 mit dem Untergang des Tempels, ganz ausführlich beschrieben. Und ein weiteres großes Werk heißt Jüdische Altertümer. Und da beschreibt er die alttestamentliche Zeit und darüber hinaus bis eben ins erste Jahrhundert. Und wir haben da enorme historische Informationen, die einfach fantastisch sind. Ja, und jetzt kommen wir zu Vers 9. Frohlocke sehr, Tochter Zion. Jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und mit Rettung begabt ist er. Nun, dieser Vers hat sich erfüllt, nicht beim zweiten Kommen des Herrn Jesus, sondern beim ersten Kommen. Und warum kommt dieser Vers hier? Nachdem wir eigentlich mit Vers 8 bereits in der Endzeit sind, da geht es also ja 2000 Jahre wieder zurück. Und das erste Kommen wird beschrieben. Nun, der Herr Jesus ist an Palmsonntag triumphal eingezogen vom Ölberg her, kommend auf dem Esel, beziehungsweise auf den Eseln. Merken wir, was hier genau steht. Frohlocke sehr, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und mit Rettung begabt ist er. Demütig ist er und auf einem Esel reitend. Und auf einem Füllen, einem Jungen der Eselinnen. Im Matthäusevangelium wird das detailliert beschrieben, dass eben die Jünger eine Eselin und ihr Fohlen genommen hatten. Und der Herr setzte sich auf dieselben. Wie geht das? Ja, wir sind uns halt nicht mehr so gewohnt im Umgang mit Eseln. Aber wenn man im Nahen Osten sieht, wie die das machen, die können zum Beispiel so quer auf dem Esel sitzen und beide Beine auf die gleiche Seite. Und so konnte der Herr eben auf der Eselin sitzen und mit den Beinen auch auf dem Fohlen. Das Fohlen wurde nicht belastet mit dem vollen Gewicht. Aber der Herr kam mit diesen beiden Tieren, so wie das in Matthäus beschrieben ist, in die Stadt hinein. Und die Volksmenge hat ihn damals als Messiaskönig empfangen, und zwar mit den Worten: Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das sind diese Worte aus Psalm 118, von denen man wusste, wenn der Messias einmal kommt, müssen wir ihn mit diesem Wort begrüßen. Wörtlich heißt dort Baruch Haba Beshem Adonai. Baruch Haba heißt gepriesen oder gesegnet sei, der da kommt. Aber das ist der normale Ausdruck, um jemanden willkommen zu heißen. Wenn man in Israel auf Besuch geht und empfangen wird, dann sagt man Baruch Haba, wenn nur eine Person kommt. Also nicht gepriesen sei, der da kommt, auch nicht einfach nur gesegnet, sondern das heißt willkommen, der da kommt. Wörtlich gesegnet, der da kommt. Wenn es mehrere sind, Bruchim Habaim, gesegnet die Kommenden. Und so wurde der Herr damals begrüßt, aber wir wissen, das war nur eine ganz äußerliche Sache. Denn 5 Tage später, das war am Palmsonntag, und 5 Tage später, an Karfreitag, rief eine Volksmenge vor Pilatus, er werde gekreuzigt. Und dieser Vers ist hier, nachdem in Vers 8 gesagt wird, dass der Messias Israel einmal retten wird von allen seinen Feinden, wird zurückgeblendet. Und wie war das damals? Der Messias kam auf einem Esel. Demütig. Er kam nicht auf einem Schlachtross, einem weißen Kampfross, sondern auf einem Esel. Und ich habe das letztes Mal schon angedeutet, in der rabbinischen Literatur wird das diskutiert. Ich lese aus dem Talmud vor. Also der ganze Talmud, das sind 12 dicke Bände. Und ich lese gerade diese Stelle vor, aus Joma 39b. Unsere Meister lehrten, also unsere großen Rabbiner heißt das, ich zitiere jetzt aus der Ausgabe von Reinhold Meyer, der babylonische Talmud, Joma 39b. Unsere Meister lehrten, 40 Jahre lang vor der Zerstörung des Hauses kam das Los nicht mehr in die Rechte. Noch wurde der rot gefärbte Stoffstreifen weiß. Und dann heißt es im weiteren Text, und es öffneten sich die Türen des Tempels von selbst, bis Rabban Jochanan, Zakkais Sohn, sie anfuhr und zu ihm sagte, Tempel, Tempel, warum erschreckst du dich selber? Ich weiß von dir, dass dein Ende zukünftig Zerstörung sein wird. Und schon Sacharja, Idos Sohn, hat über dich verkündigt, tue auf, Libanon, deine Tore, das Feuer deine Zedern verzehre. Ich werde diese Stelle dann ganz ausführlich noch erklären im Zusammenhang mit Kapitel 11. 9 bis 11 ist ja ein Teil. Und dort beginnt es, öffne deine Tore, Libanon, und Feuer verzehre deine Zedern. Wir werden dann sehen, wie sich das bezieht auf die Zerstörung des Tempels im Jahr 70, was eine Folge war der Verwerfung des Messias bei seinem ersten Kommen. Und jetzt zu dieser Stelle, Sacharja 9,9. Da lese ich aus dem Talmud-Traktat Sanhedrin 98a. Rabbi Alexandri sagte, Rabbi Jehoshua ben Levi wies auf einen Widerspruch hin. Es heißt, wie ein Menschensohn kam er mit den Wolken des Himmels heran. Daniel 7, Vers 14. Der Messias wird auf den Wolken kommen. Dann heißt es weiter, dagegen heißt es, demütig und reitet auf einem Esel. Wie geht das zusammen? In Sacharja 9 steht, er kommt auf einem Esel, demütig, und in Daniel 7 heißt es, auf den Wolken des Himmels. Und dann wird das so erklärt, haben sie sich verdient gemacht mit den Wolken des Himmels? Haben sie sich nicht verdient gemacht, demütig und auf einem Esel reitend? Also, das will bedeuten, das sind zwei Möglichkeiten. Wenn wir würdig sind, wenn der Messias kommt, dann wird er kommen auf den Wolken. Wenn wir unwürdig sind, dann wird er kommen auf dem Esel. Es sind aber nicht zwei Möglichkeiten, sondern es sind zwei Phasen seines Kommens. Das erste Mal würde er kommen auf dem Esel und das zweite Mal auf den Wolken des Himmels. Und es war wirklich so. Die Masse damals war nicht bereit und nicht würdig. Und wenn er dann kommt, wird der Überrest, ein Drittel aus dem Volk, der sich bekehren wird, wird ihn empfangen und rufen, Baruch haba b'shem Adonai, willkommen, der da kommt im Namen des Herrn. Und so ist also nach Vers 8 hier eine Rückblende. Damals kam der Messias, demütig und auf dem Esel reitend. Also damals, ich versetze mich jetzt in die Endzeit, ja? Und dann wird man so zurückschauen. Für Sacharja war ja beides noch in der Zukunft. Und jetzt ist es so schön, hier wird dem Volk Israel Mut gemacht. Wenn der Messias kommt, wie sollt ihr ihn empfangen? Euch freuen, frohlocken, jauchzen, wenn er kommt auf dem Esel. Ja, das haben sie gemacht an diesem Tag. Aber 5 Tage später konnte eine Volksmenge sagen, er werde gekreuzigt. Das war ja nicht echt, diese Freude. Aber das war ein Befehl Gottes, wenn der Messias kommt und auf dem Esel einreitet, dann sollt ihr wirklich frohlocken. Laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König wird zu dir kommen. Wir haben in diesem Wort 7 wunderbare Kennzeichen des Messias. Und zwar, er ist die Quelle der Freude. Ja? Frohlocke, sehe, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Ja, Jesus ist die Quelle der Freude. Wenn wir an Philipper 4,4 denken, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Er ist der Ursprung aller wahren und höchsten Freude. Zweites Kennzeichen, er ist der Kommende. Ja, es heißt, siehe, dein König kommt zu dir. Nicht wahr? Wir Menschen haben versucht, aus eigenen Werken uns irgendwie hinaufzuarbeiten zu Gott. Und diese Kluft zwischen Gott und Menschen ist nicht zu überbrücken. Mit Anstrengung nicht, mit guten Werken nicht, es funktioniert nicht. Und weil wir nicht zu Gott kommen konnten, kam er eben von seiner Seite zu uns herab. Und das ist hier ausgedrückt. Siehe, dein König kommt zu dir. Darum kam er in diese Welt und kam eben zu uns. Drittes Kennzeichen, er ist der König. Hier wird er genannt, siehe, dein König. Das heißt, er ist der, der Herr sein will in unserem Leben. Der bestimmen will, der uns führen will. Eine vierte Herrlichkeit in diesem Vers ist diese Bezeichnung gerecht. Gerecht und mit Rettung begabt ist er. 7-mal im Neuen Testament wird der Herr Jesus genannt, der Gerechte. Zum Beispiel, das war gerade vor Pilatus. Frau Pilatus konnte ja in der Nacht zuvor nicht ruhig schlafen. Und sie ließ eben jemanden zu ihrem Mann gehen mit der Botschaft, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn viel habe ich um seinetwillen im Traum gelitten. Ob gerade in der Vornacht oder jedenfalls davor war das, sie war so erschüttert über diese Traumerfahrungen, dass sie ihrem Mann in letzter, kann man sagen, Minute noch diese Warnung zukommen ließ, halte dich fern von diesem Mann, dass du den nicht antastest. Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Er ist der Gerechte. Und der Herr Jesus konnte in Johannes 8 zu den Führern des Volkes sagen, wer von euch überführt mich der Sünde? Und niemand konnte etwas sagen. Ja, wenn wir so etwas sagen würden, das wäre das Dümmste, was man sagen kann. Jeder von uns kann so leicht zu Recht angegriffen werden. Aber der Herr Jesus konnte das sagen. Er ist gerecht. Und nächste Herrlichkeit, ein Retter. Ganz wörtlich, ein mit Rettung Begabter. Er ist der Einzige, der in diese Welt kommen konnte, um uns zu retten. Der Einzige, der diese Kluft zwischen Gott und Mensch überbrücken konnte, um uns zu Gott zurückzubringen. Darum lesen wir in 1. Petrus 3, dass er, der Gerechte, gelitten hat, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Und weiter, sechste Herrlichkeit, demütig. Wenn wir bedenken, dass er der ewige Gott ist und nach Philipper 2, Vers 6 es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, aber er hat sich erniedrigt. Und Philipper 2, Vers 6 zeigt uns, wie der Herr Jesus in 7 Stufen sich erniedrigt hatte. Und die 6. Stufe ist, er war gehorsam bis zum Tod. Aber nicht irgendein Tod, sondern zum Tod am Kreuz. Dieser schmachvolle und so schmerzhafte, schreckliche Tod hat er auf sich genommen. Und darin zeigt er diese Demut. Er, der Absolute, der Höchste, wird zum Knecht an unterster Stelle. Und dann, siebte Herrlichkeit, er kommt auf Eseln. Und das drückt nochmals seine Demut aus, aber auch seine Absicht. Er kam das erste Mal nicht als der Richter der Welt. Beim zweiten Mal, wenn er auf den Wolken des Himmels kommen wird, wird er auf einem weißen Pferd erscheinen. Auf einem Kampfross. Offenbarung 19, Vers 11. Gibt es Pferde im Himmel? Ja, eine gute Nachricht für kleine Mädchen. Es gibt Pferde im Himmel, nur diese Pferde, die sind hochintelligent. In Psalm 18 wird auch die Wiederkunft Christi beschrieben und dort heißt es von dem Herrn, dass er kommt auf den Fittichen eines Cheruben. Cherubim sind Engel, die erscheinen können mit Gesichtern wie Löwen, Adler und auch Ochse und Mensch. Und die können auch eben in der Gestalt von Pferden erscheinen. Und wenn wir dann in Offenbarung 19 lesen, dass die Heerscharen im Himmel, das heißt die Gläubigen, die ihn dann begleiten werden, die kommen auch auf weißen Pferden. Das sind alles Cherubim. Nun, das erste Mal kam er nicht eben auf einem Schlachtross, sondern auf einem Esel. Und das ist der Ausdruck, dass er kam, um Frieden zu bringen. Menschen mit Gott zu versöhnen. Dann gehen wir weiter zum nächsten Vers. Und ich werde die Wagen ausrotten aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem. Es wird ausgerottet werden, der Kriegsbogen, und er wird Frieden reden zu den Nationen. Da geht es jetzt um die Beschreibung des tausendjährigen Friedensreiches. Die Wagen hier sind die Kampfwagen. Und die Pferde, das sind die Kriegspferde. Aber eben, wenn er kommt, Vers 8, eben, um Israel zur Ruhe zu bringen in der Zukunft, dann wird es die Armee nicht mehr brauchen. Und darum lesen wir in Jesaja 2 und auch in Micha 4, wie dann die Kriegsgeräte werden umgewandelt werden in landwirtschaftliche Nutzgeräte. Und wir können diese Stelle gleich aufschlagen. Die ist ganz parallel zu sehen zu Vers 10. Ich lese aus Micha. Was hier dargestellt ist, wurde ja künstlerisch nachgebildet und ist zu sehen vor dem UNO-Gebäude in New York. Ja, aber wenn die nur wüssten, was wirklich der Hintergrund von dem Ganzen ist. Das ist nicht der Friede, den die UNO bringen wird, dieser Welt. Wir Menschen sind nicht fähig, diese Welt zum Frieden zu bringen. Aber das wird nur der Herr Jesus können. Und so heißt es in Vers 3 von dem Messias, er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen mächtigen Nationen, bis in die Ferne. Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugmessern schmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht wird Nation gegen Nation das Schwert erheben. Und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Wo lernt man den Krieg? In der Rekrutenschule. Es wird keine Rekrutenschule mehr geben. Und das ist eben hier gemeint in Ephraim. Das ist der Stamm nördlich von Jerusalem. Gerade nördlich an Jerusalem kommt der Stamm Benjamin. Und dann noch ein bisschen nördlicher, bereits ist man dann nach Shiloh im heutigen Westjordanland, das ist Ephraim. Und der Herr sagt also, die Kampfwagen werden aus Ephraim verschwinden, dann auch aus der Hauptstadt Jerusalem, die Pferde, also alles, was zum Krieg dient. Es wird ausgerottet werden, der Kriegsbogen. Also alles, was mit Krieg zu tun hat, wird verschwinden. Und der Herr Jesus wird Frieden reden zu den Nationen. Er wird das zustande bringen, was eben alle menschlichen Bemühungen nicht zustande gebracht haben. Aber man muss sich ja im Klaren sein. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Völkerbund gegründet. mit dem Ziel zu verhindern, dass je wieder so etwas Schreckliches wie der Erste Weltkrieg stattfinden würde, mit 18 Millionen Toten. Und der Völkerbund war nicht fähig, es kam zum Zweiten Weltkrieg mit 50 bis 70 Millionen Toten. Und darum hat man den Völkerbund aufgelöst und hat versucht, etwas Besseres zu gründen. Da wurde die UNO gegründet. Und wenn wir denken an all die Kriege seither und all die Millionen von Toten, die nicht verhindert werden konnten bis heute, die UNO schafft es auch nicht. Die könnte man auch abschaffen. Ja, weil klar ist, nur der Herr Jesus wird das zustande bringen. Er wird Frieden reden zu den Nationen und er wird dann herrschen von Meer zu Meer, also wirklich weltweit. Der Bereich von Mittelmeer und dann auch eben Atlantik und in die andere Seite bis Pazifik, rund um die Welt. Er wird herrschen von Meer zu Meer und vom Strom, das ist der Strom Euphrat, der durch die Türkei, Syrien und Irak fließt. Ein ganz markanter Strom des Nahen Ostens bis zu den Enden der Erde. Die Enden der Erde, das sind die Teile des Festlandes, die am weitesten entfernt sind vom Nahen Osten. Das ist das weltweite Friedensreich des Herrn Jesus im tausendjährigen Reich. Und dann kommt Vers 11. Auch du, um des Blutes deines Bundes willen, entlasse ich deine Gefangenen aus der Grube, in der kein Wasser ist. Kehrt zur Festung zurück, ihr Gefangenen der Hoffnung. Auch verkündige ich heute, das Doppelte werde ich dir vergelten. Was bedeutet das? Es ist wirklich so, wie Petrus schreibt in 2. Petrus 1. Er sagt, es ist so wichtig, dass wir auf das prophetische Wort achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbreche. Der Tag des Herrn. Und der Morgenstern in euren Herzen aufgehe. Das ist die Entrückung. Und dann sagt er zuerst dieses wissend, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist. Also hätten wir nur diese Verse, wir würden gar nicht rauskommen und verstehen können, was das bedeutet. Aber wir haben die ganze Bibel und darum können wir Schriftwort mit Schriftwort vergleichen und dann geht alles auf am Schluss wie ein Puzzle. Es geht hier, wenn man auch weiterliest, darum, dass Gott zu seinem Volk Israel spricht, sie sollen zurückkehren und sie werden in Schlusskämpfe eintreten und er selber, der Herr, wird dann vom Himmel her erscheinen und wird sie als Bodentruppe vorangehend, wird er sie vom himmlischen Teil her schützen, so wie die Luftwaffe ihre Funktion erfüllt im Schutz der Bodentruppen. Nun, um das Ganze zu verstehen, muss ich den Hintergrund aufrollen. In Matthäus 24 spricht der Herr Jesus zum gläubigen Überrest aus Israel. Und er sagt, wie das Zeichen aussieht, wenn die große Drangsal losgehen wird. Das ist dieser letzte Weltkrieg. Schrecklicher als der erste und der zweite. Der letzte Weltkrieg, 3,5 Jahre, bevor der Herr Jesus dann vom Himmel her erscheinen wird, auf den Wolken des Himmels. Matthäus 24, Vers 15. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. Wer es liest, beachte es. Der Gräuel der Verwüstung ist in der Bibel ein Ausdruck für ein Götzenbild. An heiligem Ort, das ist der Tempelplatz. Der Antichrist, der kommende Antichrist, falscher Prophet in Israel, falscher Messias in Israel, wird ein Götzenbild machen, das sprechen kann. Offenbarung 13, 11 bis 18. Und dieses Götzenbild wird er auf dem Tempelplatz im Vorhof des dritten Tempels aufstellen. Er wird den Tempel so verunreinigen und das wird das Zeichen sein für die große Drangsal. Weil die Masse in Israel diesen Antichristen und seinen Götzendienst akzeptieren wird, wird Gott seine schützende Hand wegnehmen von Israel und dann wird der König des Nordens Israel völlig überrennen. Und das wird der Beginn sein des letzten Weltkrieges. Und dann kommen die anderen Armeen auch in Bewegung. Aber der König des Nordens wird Israel zuerst überrennen. Aber der Herr Jesus sagt dem Überrest weiter in Matthäus 24, dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, nicht hinabsteige, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, nicht zurückkehre, um sein Kleid zu holen. Wehe aber an den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, nämlich auf genau 3,5 Jahren, so würde kein Fleisch gerettet werden. Nicht keine Seele, kein Fleisch. Das heißt, die Menschheit würde sich selber ausrotten mit ihren Massenvernichtungswaffen. Aber Gott beschränkt das auf 3,5 Jahre. Aber um der Auserwählten willen, das sind die Auserwählten aus Israel, werden jene Tage verkürzt werden. Und so weiter. Also das heißt, der Überrest, das sind nach der Entrückung zunächst die 144.000, Offenbarung 7. Die werden zum Glauben kommen und von Gott speziell versiegelt werden, als Schutz. Und wenn die das Götzenbild im dritten Tempel auf dem Tempelplatz sehen in Jerusalem, dann wird alarmiert werden, jetzt müssen wir auf die Berge fliehen, jetzt kommt das Schlimmste. Das ganze Land Israel wird überrannt und verbrannt werden. So wird das in Joel 2 beschrieben, ausführlich. Und die werden fliehen, da wo man ist, sofort auf die Berge. Die einen werden fliehen auf die Berge des Westjordanlandes, andere werden fliehen, wie wir im Psalm 42 sehen, auf den Hermon hinauf und dann in einer nächsten Phase werden sie in Jordanien, in Moab, Zuflucht finden. Ich lese aus Jesaja 16. Dort spricht Gott zu Moab und das ist in der Bibel das Gebiet auf der anderen Seite des Toten Meeres in Jordanien. Und Gott ruft Moab auf, die Flüchtlinge Israels aufzunehmen und dort zu verbergen. Das ist ganz parallel zu Offenbarung 12, wo es von Israel, dargestellt als eine Frau, heißt, diese Frau wird in die Wüste fliehen und 3,5 Jahre von Gott dort versorgt werden. Also Jesaja 16, Vers 3. Schaffe Rat, triff eine Entscheidung, mache deinen Schatten der Nacht gleich am hellen Mittag. Verbirg die Vertriebenen, den Flüchtling offenbare nicht. Lass meine Vertriebenen bei dir weilen, Moab. Sei ein Schutz vor dem Verwüster. Der Verwüster ist an anderen Stellen genau eine Bezeichnung für den König des Nordens, der Israel überrennen wird. Und die werden also dort in Moab von Arabern versteckt werden. Und so kommen sie durch. Aber am Ende der großen Drangsal wird dieser Überrest zurückkehren aus Moab ins Land Israel. Und da werden sie jetzt aufgerufen. Jetzt verstehen wir Zacharja 9, Vers 11. Auch du, um des Blutes deines Bundes willen, entlasse ich deine Gefangenen aus der Grube, in der kein Wasser ist. Kehrt zur Festung zurück. Das heißt, geht zurück nach Jerusalem. Ihr Gefangenen der Hoffnung. Das heißt, sie sind wie Gefangene da in Moab, aber sie haben eine Hoffnung. Wir werden aus dieser Not von 3,5 Jahren herausgeführt werden. Und sie werden hier vorgestellt wie Gefangene in der Grube, in der kein Wasser ist. Die müssen in die Wüste nach Jordanien gehen. Und wenn man besonders denkt, in Moab, dieses markante Tal, das Arnon-Tal, Das ist wirklich wie diese Grube da. Und wenn Sie da in der Wüste sind, haben Sie eben kein Wasser. Aber Sie müssen zurückkehren nach Jerusalem. Und warum? Um des Blutes deines Bundes willen. Gott wird Israel gnädig sein, nicht aufgrund ihrer Leistung, sondern aufgrund dessen, dass der Herr Jesus bei seinem ersten Kommen sein Blut gegeben hat. Und er hat am Vorabend der Kreuzigung einen Kelch genommen, den Kelch der Segnung des Passas, den dritten Kelch, und hat gesagt, dies ist der Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden für viele. Und da hat der Herr Jesus mit seinem Blut die Grundlage gelegt für den neuen Bund. Dieser Bund wird aber erst in der Zukunft, nach Jeremia 31,31, offiziell dann mit Israel geschlossen werden am Anfang des tausendjährigen Reiches. Aber weil dieses Blut des Bundes geflossen ist am Kreuz, wird Gott Israel gnädig sein können und er ruft diesen Überrest auf, geht zurück, jetzt ins Land, nach Jerusalem. Und was dann geschieht, wird im Weiteren erklärt, wie sie in die Schlusskämpfe der großen Drangsal eben eintreten werden. Aber da wird noch etwas verkündigt. In Vers 12, ihr Gefangenen der Hoffnung, auch verkündige ich heute, das Doppelte werde ich dir vergelten. Ich habe hier in der Fußnote bei meiner Übersetzung eingefügt, Jesaja 61,7. Schlagen wir das auf, dann sehen wir, Schriftwort erklärt Schriftwort. Ein einzelner Abschnitt erklärt sich nicht selbst. Aber was steht da? Es geht um die Wiederherstellung Israels in der Endzeit. Und dann heißt es in 61, Vers 7, anstatt eurer Schmach werdet ihr das Doppelte haben. Und anstatt der Schande werden sie jubeln über ihr Teil. Darum werden sie in ihrem Lande das Doppelte besitzen, werden ewige Freude haben. Denn ich, der Herr, liebe das Recht. Ich hasse den frevelhaften Raub. Und ich werde ihnen ihre Belohnung getreulich geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Das Doppelte werden sie bekommen. Das heißt, Israel wird überströmend gesegnet werden im tausendjährigen Friedensreich. Nachdem das jüdische Volk so viel Schmach und Schande in den vergangenen 2000 Jahren unter den Völkern erlitten hat, er wird ihnen alles doppelt zurückgeben. Aber dieser Ausdruck, das Doppelte erstatten in Jesaja, das ist wie die Aufnahme von einem Motiv, das wir schon kennen aus einem älteren Buch, aus dem Buch Hiob. Nicht wahr? Wenn wir aufschlagen in Hiob 42, nachdem Hiob durch so schreckliche Leiden hindurchgegangen ist und auch von seinen Freunden nicht verstanden worden war, sondern verleumdet und falsch hingestellt, aber in Hiob 42 heißt es dann in Vers 10, und der Herr wendete die Gefangenschaft Hiobs, als er für seine Freunde betete. Und der Herr mehrte alles, was Hiob gehabt hatte, um das Doppelte. Hiob bekam alles doppelt zurück nach dieser schrecklichen Drangsal, durch die er hindurchgegangen ist. Und der Ausdruck ist ja eigenartig. Gott wendete die Gefangenschaft Hiobs. Hiob war ja nicht im Gefängnis. Aber dieser Ausdruck kann man übersetzen, die Gefangenschaft wenden oder auch das Schicksal wenden. Und in den prophetischen Büchern wird dieser Ausdruck ständig wieder gebraucht, um zu sagen, dass Gott das Schicksal Israels in der Endzeit wenden wird. Aber das macht klar, dass Hiob eigentlich ein Vorgeschmack war von dem jüdischen Volk, das durch die Drangsal hindurchgehen sollte, aber dann am Schluss eine wunderbare Wende erleben würde wo Gott schließlich alles doppelt zurückgibt. Und es wird dann erklärt, wie er alles zurückbekommt, eben wieder sein Besitz an allen möglichen Tieren, Kleinvieh, Kamele, Eselinnen und so weiter. Nur bei den Kindern bekommt er nur 10. Also nur. Ich meine, wenn er alles doppelt zurückbekam. Er hatte ja früher 10 und jetzt wieder 10. Aber wenn wir daran denken, dass man bei bekehrten Kindern wissen darf, und auch bei kleinen Kindern, die noch nicht das verantwortliche Alter erreicht hatten, die sind im Himmel, dann hatte er eben auch, was die Kinder anbetrifft, das Doppelte. 10 auf der Erde und 10 im Himmel. So muss man das sehen im Blick auf die Kinder, die man verloren hat. Die sind jetzt einfach unsere Kinder im Himmel und dann gibt es noch Kinder auf der Erde. Aber das nur so nebenbei. Ich möchte aber noch zeigen, wo dieser Ausdruck vorkommt, die Gefangenschaft wenden oder das Schicksal wenden. Zum Beispiel in Amos, die letzten 2 Verse. Amos 9, Vers 14. Und ich werde die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden. Oder ich werde das Schicksal meines Volkes Israel wenden. Und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen und bewohnen. Und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken. Und Gärten anlegen und deren Frucht essen. Und ich werde sie in ihrem Lande pflanzen. Und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Also da konnte das jüdische Volk wissen, einmal werden wir aus allen Völkern heimkehren in unser Land. Definitiv. Und nie mehr das Land verlieren. Gott wendet auf diese Weise unser Schicksal. Und das sehen wir heute, wie das jüdische Volk eben in seinem Schicksal diese Wende erlebt, seit man begonnen hat, massenweise zurückzukehren ins Land der Vorfahren, ab 1882 bis heute. 3 Millionen aus aller Welt. Und man hat genau diese Landwirtschaft aufgebaut, wie es hier heißt, und Weinbau aufgebaut, mit vielen Goldmedaillen, eine Landwirtschaft, wie sie hier beschrieben wird, ganz gewaltig mit Fruchtplantagen. Ja, wenn man denkt an die Jaffa-Orangen zum Beispiel, aber nicht nur die. Und dann heißt es weiter, die alten Städte werden wieder aufgebaut werden. Und heute sind alttestamentliche Städte, sind heute moderne Städte mit pulsierendem Leben. Und es ist die definitive Rückkehr, die hier beschrieben wird, denn es heißt, sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land. Das war ja nicht der Fall, als sie aus Babylon zurückkehrten, da haben sie das Land im Jahr 70 wieder verloren. Aber diese Rückkehr ist die definitive in der Endzeit. Da wird das Schicksal gewendet und Gott wird ihnen das Doppelte an Segen zurückgeben.
Sie hörten soeben von Rogi Libi den ersten Teil des Themas »Das Buch des Propheten Sacharja, Kapitel 9 bis 11, Teil 5, eine Vers-für-Vers-Auslegung, das erste und zweite Kommen des Messias«.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Rogi Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 077 45 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Rogi Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogilibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.